Ihr Lieben, es ist ungefähr 7 Jahre, würde ich sagen, her. Unser Sohn war damals ungefähr 2,5 Jahre alt. Und ich weiß noch, das war so eine Phase, in der ich echt viel Rückenschmerzen hatte. In der Regel denke ich so, was von alleine kommt, geht auch von alleine. Und irgendwie kamen die Rückenschmerzen, aber sie gingen nicht. Und es wurde eher immer mehr. Und das war dann phasenweise so, dass ich mich kaum bewegen konnte. Und dann war es auszuhalten. Und in dieser Phase war es irgendwann an einem Tag so, dass ich echt nicht mehr konnte, wusste nicht mehr, wie ich mich bewegen soll. Also habe ich gedacht, okay, gehst du mal zum Arzt. Also bin ich zum Arzt gegangen. Meine Frau hat an dem Tag gearbeitet, unsere Älteste war damals im Kindergarten, unsere Jüngste noch nicht geboren, also habe ich unseren Sohn mitgenommen. Dann habe ich erst im Wartezimmer gewartet, irgendwann durfte ich ins Behandlungszimmer und dann war es so, dass ich reingekommen bin, der Arzt war schon da und sagte, Herr Pflanz, was kann ich für Sie tun? Dann dachte ich, wissen Sie, ich habe seit einer ganzen Zeit jetzt so Rückenschmerzen, im Moment ist kaum auszuhalten, dann dachte ich mir, komme ich mal vorbei und lass mal hören, was ich so machen kann dagegen. Und dann sagte der Arzt, Sie sind doch der Vater, der gerade seinen Sohn über den ganzen Parkplatz getragen hat, bis hierhin in die Praxis. Ja, sag ich, der bin ich. Sehen Sie, da habe ich einen Tipp für Sie. Sobald Sie aufhören, Ihren Bengel zu tragen, er hat 2 gesunde Beine, Sie lassen den laufen und die Rückenschmerzen verschwinden wie von Zauberhand. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der Mann hatte recht. Es war nicht sofort, ja, und wenn ihr unter Rückenschmerzen leidet, sucht euch nicht ein Kind, tragt es 2 Wochen, dann lasst es dann wieder laufen, dann sind sie weg. So funktioniert es nicht. Aber mir damals hat es funktioniert. Aber ich habe noch was anderes begriffen an diesem Tag, etwas, was ich eigentlich schon wusste, und zwar, dass Kinder wachsen. Ich habe es bei meiner Ältesten gesehen, ich habe es bei meinem Sohn gesehen, ich habe es bei anderen Kindern gesehen, aber irgendwie verdrängt man das als Eltern manchmal, dass Kinder ja wachsen und älter werden. Aber so ist es. Alles wächst in dieser Welt. Diese ganze Welt ist auf Wachstum angelegt. Guckt euch mal um. Die Bäume, die wachsen. Das Gras. Wenn ihr nicht regelmäßig einen Elmer mit dem Rasenmäher drüber fahren würdet, dann würde es uns bis zu den Knien stehen. Alles wächst. Auch ihr. Ab einem gewissen Alter wachsen wir nicht mehr in die Höhe, sondern mehr in die Breite. Das wollen wir dann nicht, aber wir wachsen. So ist es nun mal. So, diese ganze Welt wächst. Und es ist merkwürdig und auch nicht gesund, wenn etwas aufhört zu wachsen. Ja? Stellt euch vor, mein Sohn hätte mit 3 Jahren aufgehört zu wachsen. Dann würdet ihr, jetzt ist er 10, da würdet ihr sagen, Olli, das würde ich mal untersuchen lassen. So. Und Eltern kriegen das relativ schnell mit. Ja? Wenn die Kinder kleiner bleiben, wenn sie nicht so wachsen wie die anderen im gleichen Alter, dann nehmen wir wahr, da ist was nicht so, wie es sein sollte. Und wir gehen zum Arzt und lassen es untersuchen. Das betrifft aber nicht nur körperliches Wachstum, auch sprachliches und geistiges Wachstum betrifft das genauso. Wenn ein 5-Jähriger noch genauso spricht wie ein 2-Jähriger, dann lasst ihr das untersuchen. Oder wenn ihr das bei Freunden wahrnehmt, dann sagt ihr, du, guck da doch mal drauf. Ich habe das Gefühl, da ist was nicht so, wie es sein sollte. Und das ist auch bei charakterlichem Wachstum so. In unserem Charakter sind wir auf Wachstum angelegt, darauf uns weiterzuentwickeln. Ja? Es gibt so einen saublöden Spruch, entschuldigt mir das Wort in der Predigt, aber ich finde ihn wirklich saublöd. Der heißt, Männer wachsen oder Männer reifen, bis sie 7 sind, danach wachsen sie nur noch. Ja? Kennt ihr vielleicht, schon mal gehört? Ihr Lieben, saublöder Spruch, wirklich. Weil erstens, er gibt Männern eine Ausrede, warum sie sich nicht weiterentwickeln müssen. Das ist für Männer nie gut. Und zweitens tut er so, als wenn das bei Frauen anders wäre. Ich habe selber eine und ich liebe sie sehr. Ja. Und ich habe Töchter und ich habe viele Frauen kennengelernt in meinem Leben. Manche von euch sind auch hier. Und ich glaube, aus aller seelsorgerlichen Beratung kann ich sagen, da sitzen wir alle im selben Boot. Wir alle sind dazu aufgerufen, zu wachsen und unserem Charakter uns weiterzuentwickeln. Meine Oma hat immer gesagt, du wirst alt wie eine Kuh und lernst noch dazu. So, das würde ich nie über meine Oma sagen, aber hat sie selber gesagt. Ja. Du wirst alt wie eine Kuh und lernst noch dazu. Und genau so ist es. Aber eben auch in unserem Glauben. Das ist normal. Das ist gesund. Stillstand in der Entwicklung Auch in unserer charakterlichen Entwicklung ist nicht gesund. Und es ist nicht normal. Und ihr Lieben, das gilt auch für unseren Glauben und unser geistliches Wachstum. Wir sind alle auf Wachstum angelegt. Und trotzdem ist es irgendwie merkwürdig. Ich habe es noch nie erlebt, dass einer von euch nach dem Gottesdienst beim Kirchencafé zu mir gekommen ist und gesagt hat, Olli, ich habe da was für den nächsten Kirchenvorstand. Ja, was denn? Du, der Willi, der geht schon 5 Jahre in die Gemeinde, aber ich nehme da kein Wachstum wahr. Da müsste man im Kirchenvorstand drüber reden, wie das sein kann, dass der Willi in die Gemeinde geht und nicht wächst und reift. So, wie kann das sein? Das ist doch nicht normal. Ist komisch, ne? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, sowas in den Kirchenvorstand einzubringen, damit wir drüber beten und drüber nachdenken, was wir für Willi tun können, dass er wächst? Ist eigentlich ein Willi anwesend heute? Mal kurz Handzeichen? Nee? Okay, Glück gehabt. Also, geistliches Wachstum sollte der Normalfall unseres Lebens sein. Und zwar nicht immer wie ein Marathon, dass wir rennen und rennen und rennen, aber dass es normal sein sollte, und wir nehmen das auch nicht immer wahr, aber es sollte normal sein, dass wir wie bei einem Marathon Schritte machen und weiterkommen. Ja. Aber das kann ich euch jetzt sagen, und ihr denkt, naja, schöne Geschichte, aber nehmen wir euch mal rein in das, was die Bibel dazu sagt über geistliches Wachstum. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf in Hebräer 5, Vers 11 bis 14. Der Hebräerbrief beschreibt vorher unseren Glauben an Jesus, wer Jesus ist, und redet davon. Und dann schließt er in Vers 11 an, in Kapitel 5. Darüber haben wir jetzt noch viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge auch zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Was der Hebräerbrief hier sagt, ist, Wachstum ist normal. Es ist gesund. Und nicht zu wachsen, sich nicht zu entwickeln, ist ungesund und auch nicht normal. Stellt euch folgende Situation vor. Beim nächsten Lied, das Lied nach der Predigt, da gehe ich zu meinem Platz, ja, und während wir miteinander Gott loben, singen und ihr alles schön zu Gottes Ehre singt, nehme ich meine Tochter, die ist jetzt 13, jetzt darf ich den Bogen nicht überspannen, die wird jetzt 13, anderthalb Wochen noch, denn weil sie unruhig wird, nehme ich sie auf den Schoß erst, dann hole ich eine Flasche raus mit so einem Gumminöppel vorne drauf, voller Milch, und dann gebe ich ihr diese Flasche und schuckel sie so dabei. Das mache ich so das halbe Lied über, danach hat sie die Flasche leer gezogen, dann stelle ich diese Milchflasche weg, nehme so ein Tüchlein, putze ihr den Mund ab, lege das über die Schulter, dann nehme ich sie hoch, ja, und laufe hier vorne auf und ab und schuckel sie so, klopfe ihr dabei beruhigend auf den Rücken, bis sie Bäuerchen gemacht hat. Also, ganz genau, was würdet ihr denken? Thomas sagt sofort, da hast du Rückenschmerzen. Und ich würde hoffen, dass viele von euch direkt anfangen, für meinen Rücken zu beten. Ja? Aber vielmehr würde ich mir wünschen, dass ihr für meinen Kopf betet. Ja, denn das wäre nicht normal. Seien wir ehrlich, das wäre ungesund. Ihr würdet denken, ich habe den Verstand verloren. So ist es, das ist das, was der Hebräerbrief uns an dieser Stelle sagen will. Geistliches Wachstum ist der Normalfall des Lebens. So sollte es nicht sein, wie der Hebräerbrief das beschreibt, an dieser Stelle die Gemeinde beschreibt. So. Wir sollten Gott kennenlernen, immer besser. Sein Charakter, ja, genau. Amen musst du rufen. Wir sollten Gott kennenlernen, sein Charakter, wie er ist, sein Wesen, aber auch seinen Willen. Wie er sich das Leben für uns vorstellt, wofür er uns geschaffen hat. Und seine Liebe, mit der er uns anguckt. Denn jeden Tag, wir sollten sein Herz kennenlernen. Und dann sollten wir eine Beziehung zu ihm führen können. Eine lebendige Beziehung. Wir sollten wissen, wie wir Bibel lesen und Gottes Charakter besser kennenlernen. Wie wir lernen, wie man mit ihm lebt. Wir sollten beten können. Und wir sollten das, was wir dort lesen, auch umsetzen können. Wir sollten einen reifen Glauben leben können. Das ist das, was der Hebräerbrief hier sagen will. Aber nicht nur das, sondern dazu gehört auch, dass wir imstande sein sollten, andere zu lehren, es an andere weiterzugeben. Das ist Reife. Dass wir nicht nur bei uns bleiben, sondern andere prägen und uns in andere investieren. Das, sagt der Hebräerbrief, das ist normal. Das ist Glaube, normaler Glaube. Aber jetzt gucken wir mal hin. Sag mal ehrlich, wie ist es bei uns? Wie ist es bei mir? Wie ist es bei dir? Gerade in den letzten anderthalb Jahren der Corona-Zeit, das war eine harte Prüfung für viele in der Gemeinde. Und nicht nur in der Gemeinde, sondern ich glaube auf der ganzen Welt wurde der Glaube sehr, sehr geprüft und herausgefordert. Viele sind da sehr erschrocken. Was bleibt übrig? Wie steht es um deinen Glauben, wenn die Gemeinde auf einmal nicht mehr da ist? Wenn du auf dich gestellt bist? Wenn die Gottesdienste wegfallen und du nicht mehr kommen kannst in die Gemeinde, um Gottes Wort zu hören, sondern es selber lesen sollst? Wie steht es um deinen Glauben, wenn die Gemeinde dich nicht mehr trägt, weil sie sich nicht versammeln konnte wie im letzten Jahr? Was macht das mit deinem Glaube und deiner Hoffnung? Wie entwickelt sich dein Glaube, wenn du auf einmal nicht in der Gemeinde sein kannst und sonntags für so anderthalb, zwei Stunden so ein bisschen performen kannst, kurz fromm sein, aber danach ist der Alltag wieder da, da wird es auf die Probe gestellt. Ist doch bei allen von uns so. Wie steht es um deinen Glauben, wenn du allein bist? Ihr Lieben, ich habe viele Gespräche geführt im letzten Jahr mit Menschen, die sehr erschüttert waren über ihr eigenes Leben. Die erzählt haben, wie wenig sie Bibel lesen, wenn sie allein sind im letzten Jahr. Wie wenig sie beten können. Und wie wenig sie Frucht bringen im Leben von anderen. Wie wenig sie sich ins Leben von anderen investieren konnten im letzten Jahr. Weil da so vieles war, was sie abgehalten hat. Und auf einmal merken Menschen, dass der Glaube eben nicht trägt in den herausfordernden Zeiten des Lebens. Auf einmal sind da Zweifel. Ist Gott wirklich gut? Hat er wirklich die Kontrolle in jedem Augenblick? Und will er das Beste für mich? Kann ich diesem Gott wirklich vertrauen? Und was heißt es eigentlich, auch in herausfordernden Zeiten mit Gott zu leben? Und was heißt es, für andere so saat zu sein, dass ich sie tragen kann? Was heißt das? Ihr Lieben, viele Menschen haben erlebt im vergangenen Jahr, dass ihr Glaube doch eher unmündig ist, so wie das der Hebräerbrief beschreibt. Aber so muss es nicht sein. Wir dürfen reifen. Aber was ist reifer Glaube? Ja? Was macht den Unterschied? Ich weiß, wir tun uns heute schwer damit, das zu beurteilen. Und ich glaube, da sollten wir auch vorsichtig mit sein. Zumindest, wenn wir über andere reden. Aber bei uns selbst sollten wir da sehr, sehr ehrlich hingucken. Und die Bibel, die macht das tatsächlich so. Die Bibel guckt dahin. Und wenn ihr mögt, schlagt mal mit mir auf. 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3, da sagt Paulus sehr deutlich, was den Unterschied zwischen einem reifen Glauben und einem unmündigen Glauben macht. Auch vorher erzählt er etwas über den Glauben und kommt dann dazu, dass er in Kapitel 3, Vers 1 sagt, allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa von Gottes Geist regiert? Paulus sagt hier, der Unterschied zwischen einem geistlich reifen und einem geistlich unreifen, unmündigen Glauben liegt in der Frage, wovon lasse ich mich bestimmen? Was bestimmt mein Leben? Nicht nur, was weiß ich, sondern was prägt mich? Paulus sagt, ein unmündiger Glaube, und er sagt nicht, das ist kein Glaube. Er spricht hier niemand den Glauben ab. Ja? Sondern was er sagt, ist ein Glaube, der unmündig ist, der zeigt sich darin,
dass wir unseren eigenen Vorstellungen und unseren eigenen Wünschen hinterherjagen. Dass wir nur das tun, was wir wollen, was uns gut und richtig erscheint. Und er sagt, ein reifer Glaube, der zeigt sich darin, dass wir unser Leben von Gottes Geist bestimmen lassen. Dass wir hören, was Gott will und danach leben. Und ihr kennt das alle. Wenn ein Kind im Kindergarten oder auf dem Spielplatz sitzt und sich da zwei oder drei Kinder um ein Förmchen streiten, dann hört man immer die gleichen Worte. Meins, 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 meins. Ich. Das ist das, was Paulus als unmündigen Glauben beschreibt. Ein Leben, wo wir der Mittelpunkt unseres Lebens sind, wo sich alles um uns und unsere Vorstellungen und unsere Ideale dreht. Ein Leben, was sich um Gott dreht und seinen Willen. Da sagt er, das ist reifer Glaube. Da reift Glaube, wenn wir beginnen, nach Gottes Wort zu leben. Und gerade im Hebräerbrief haben wir es auch gehört. Reifer Glaube zeigt sich darin, dass man sein Leben so gestaltet, wie es nach Gottes Wort richtig ist, heißt es in Hebräer 5. Ihr Lieben, jetzt könnten wir viel darüber reden und vielleicht fragt ihr euch, aber was, Olli, was heißt denn das? Heißt das, dass wir keine Fehler mehr machen? Heißt das, dass wir nie wieder stolpern, dass wir ab jetzt immer alles richtig machen, dass wir keine Probleme mehr haben im Glauben? Nein, das heißt es nicht. Ihr Lieben, ich möchte euch nichts vormachen. Egal wie reif du im Glauben geworden bist, egal wie viele Schritte du gemacht hast, du wirst immer wieder stolpern, du wirst immer wieder fallen, das gehört zum Wachstum dazu. Ja? Dass wir auch stolpern. Wir stolpern alle in unserer Nachfolge Jesus entgegen und dem Ziel der Entwicklung entgegen. Wir stolpern alle. Aber die entscheidende Frage ist, stolpern wir vorwärts oder bleiben wir wie ein Marienkäfer auf dem Rücken liegen und zappeln mit den Beinen, aber bewegen uns nicht? Das ist die entscheidende Frage im Glauben. Glaube ist auf Wachstum angelegt. Und ich rede hier nicht über Perfektion. Bitte, wenn ihr denkt, ich rede über Perfektion, streicht es gleich. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um Beziehung. Das ist der Punkt. Jede Beziehung ist auf Wachstum angelegt. Auch unsere Gottesbeziehung. Denn jede Beziehung hat einen Magnetismus. Ich habe euch mal was mitgebracht. Könnt ihr das sehen von da hinten? Ist relativ klein, ne? Müsst ihr nachher mal im Livestream gucken nochmal. Da sind zwei Magneten. Ja, da könnt ihr dann ranzoomen. Das sind zwei Magneten. Bei Beziehungen ist das so ähnlich wie bei Magneten. Stellt euch vor, das sind zwei Personen. Ja, Gott ist auch ein persönliches Gegenüber. Ist kein Unterschied. Zwei Personen. Wenn du die zueinander bringst, dann merkst du irgendwann, dass so ein Magnetismus greift, so eine Kraft. Ich merke hier in der rechten Hand gerade, übrigens, dass der eine Magnet, wenn ich den jetzt so ranschiebe, sich dreht. Das könnt ihr nicht sehen, aber der dreht sich weg. Das passiert manchmal in Beziehungen auch, wenn du jemanden mehr kennenlernst, dass du dich am liebsten wegdrehen würdest. Kann auch passieren. Aber das andere, wenn es sich ausgerichtet hat, das ist ja ein Ausrichtungsprozess in diesen Magneten, dann merkst du Folgendes, die entwickelnde Kraft, die ziehen sich an. Und zwar am Anfang nur ein bisschen. Aber je näher sie einander kommen, desto mehr ziehen sie sich an und plötzlich, zack, sind sie zusammen. Auf einmal gibt es so eine Kraft, die ziehen sich zusammen. Das ist der Magnetismus von Beziehungen. Beziehungen sind darauf angelegt, sich zu vertiefen und näher zueinander zu führen. Und genauso, ihr Lieben, ist das mit dem Glauben. In Beziehung prägst du dich gegenseitig. Als ich meine Frau kennengelernt habe und sie geheiratet habe, da hat das mein Leben wahnsinnig geprägt, auch mein Charakter. Ich bin heute nicht derselbe, der ich damals war. Und da hat Jesus unter anderem sehr stark auch meine Frau dran benutzt. So, und das ist gut. Beziehungen verändern sich. Auf einmal war ich nicht mehr irgendwie so ein junger Kerl, auf einmal war ich Ehemann. So, das hat was verändert. Dann habe ich irgendwann Kinder gekriegt mit meiner Frau. Auf einmal war ich Vater, Papa. Eine ganz andere Veränderung. Manche von euch erleben das gerade oder werden Großeltern. Da merkt ihr auch, das ist nochmal eine Veränderung. Beziehungen verändern dich. So. Und auf einmal merkst du, dass du dich wieder weiterentwickelst. Aber auch Freundschaften verändern dich. Das ist der Grund, warum mein Vater damals, gab so zwei Momente in meinem Leben, wo mein Vater mal zu mir gesagt hat, Sohn, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Habt ihr schon mal gehört, den Satz? Oder selber mal sagen müssen zu euren Kindern? Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Warum sagen wir sowas? Weil wir wissen, dass Beziehungen uns verändern. Und wir sagen das meistens in Situationen, wo wir das Gefühl haben, da haben Menschen einen negativen Einfluss auf unsere Kinder oder Menschen, die wir lieben. Ich sage meinen Kindern manchmal, deswegen erinnere dich daran, wer du bist. Das finde ich ein bisschen positiver als das andere. Erinnere dich daran, wer du bist. Denn auch du kannst einen Einfluss auf andere haben, wenn du weißt, wer du bist. So, wer seid ihr? Wer bist du? Wer bist du? Ich möchte dich heute daran erinnern, was die Bibel zu dir sagt, wer du bist. Die Bibel sagt in Genesis 1, Vers 26, 27, auf der ersten Seite dreimal, du bist ein Ebenbild Gottes. Egal, was das Leben mit dir gemacht hat, egal, was da noch an Lebensschicksalen reingekommen ist oder dich geprägt hat, du bist ein Ebenbild Gottes. Das ist das, was das Gottes Wort zu dir sagt. Das Neue Testament sagt, du bist Kind Gottes. Darauf angelegt, in einer liebevollen Beziehung zu Gott zu leben und dich von ihm prägen zu lassen und ihm ähnlicher zu werden mit jedem Augenblick. So sollte unser Leben sein. Und vielleicht gibt es Situationen, in denen du merkst, aber es gibt was in mir, da habe ich das Gefühl, wie soll das funktionieren? Ich schaffe das einfach nicht. Da gibt es die gleichen Macken, die gleichen Herausforderungen, die gleichen Ängste, die immer wieder kommen. Vielleicht sind sie im letzten Jahr hochgeschossen wie Pilze. Die gleichen Ängste immer wieder, die gleichen Nöte, Charakterschwächen, Fehler, ungesunde Prägungen in deinem Leben, vielleicht sogar Unglaube und Misstrauen, was du im letzten Jahr neu entdeckt hast. Ihr Lieben, dann, und du hast, vielleicht hast du sogar das Gefühl, dass du sagst, ich schaffe das nie, mich an der Stelle zu verändern. Dann möchte ich dich wirklich ermutigen heute und dir sagen, glaub diese Lüge nicht, dass da keine Veränderung möglich ist. Gottes Wort sagt, Epheser 1, Vers 19, schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass Gott mit der gleichen Kraft, mit derselben Macht, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat, in euch am Werk ist. Wisst ihr das nicht? Und das gilt nicht nur für die Gemeinde in Ephesus, es gilt auch für euch. Was gibt es in deinem Leben, wo du denkst, da kann es keine Veränderung geben? Bin ich schon so lange mit unterwegs? Gott sagt, ich bin mit derselben Kraft in dir am Werk, mit der ich Christus von den Toten wieder ins Leben gerufen habe. Hey, wem das möglich ist, wo sollte eine Grenze sein? Wenn Gott mit seiner schöpferischen Auferstehungskraft in dir am Werk ist, was ist unmöglich? Und in Epheser 3, Vers 20 schreibt Paulus dann sogar in einem Gebet, dass er sagt, dass Gott viel mehr in uns tun kann, als wir ihn bitten können, oder als wir uns vorstellen können. Selbst wenn du es dir nicht vorstellen kannst, dass du in deinem Glauben nochmal richtig Schritte machst oder in deiner charakterlichen Entwicklung, Gott kann sich das vorstellen und er kann da vieles zu tun, dass das möglich wird. Ihr Lieben, Gott will das Beste für dich. Und er will dich reifen und wachsen lassen. Es gibt eine ganz coole Stelle, möchte ich euch am Ende noch mitgeben, aus Epheser 4, Vers 11 bis 13, da schreibt Paulus, dass er in der Gemeinde Gaben in die Gemeinde gegeben hat, um uns reifen zu lassen. Ich möchte euch kurz nochmal vorlesen, wie er sich das vorstellt. Diese Gaben haben die Aufgaben, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, also euch, für ihren Dienst auszurüsten, dass die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. So, wie soll das passieren? Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus in seiner ganzen Fülle ist. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber das ist eine Ente. Seht ihr, selbst die Schöpfung wendet sich Gottes Wort zu. So ist es. Also seid schön aufmerksam. Guckt nicht auf die Ente, guckt auf die Bibel. Ihr Lieben, und das, was in der Bibel steht, ist auf jeden Fall keine Ente, zumindest unter Neuigkeitsperspektive. Okay. Kommen wir zurück zu dem, was wir gerade gehört haben. Ihr habt es wahrscheinlich alle vergessen, ne? Ja, okay. Fasse ich es nochmal kurz zusammen. Paulus sagt, dass unsere geistliche Reife das Ziel hat, dass wir mit Jesus identisch werden. In seinem Charakter, in seinem Glauben, in seiner Art zu leben. Wir sollen Jesus identisch werden. Das ist ein hohes Ziel. Und er sagt, wie soll das passieren? Er sagt zwei Dinge. Das erste, wir sollen in unserem Glauben an Jesus wachsen. Und das zweite, in unserer Kenntnis von Jesus. Warum diese beiden Dinge? Unser Glaube an Jesus ist nichts anderes als unser Vertrauen auf ihn. Da sagt sogar, nickt sogar die Ente. Unser Vertrauen auf ihn, dass wir ihm vertrauen mit unserem ganzen Leben, in jeder Lebenslage. Und unsere Kenntnis von ihm ist nichts anderes, als dass wir ihn kennenlernen. Dass wir seinen Charakter kennen, seinen Willen, sein Herz, dass wir ihn kennenlernen. Und je besser du Jesus kennenlernst, dass er gut ist, dass er das Beste für dich will. Und dass du ihm vertrauen kannst, deswegen, desto mehr wirst du ihm auch vertrauen können. Die Ente vertraut mir auch immer mehr. Jetzt geht sie weg, ist beleidigt. Egal. Ihr Lieben, wie wachst ihr in eurem Glauben? Ich kann mich hier Woche für Woche und meine Frau und andere Prediger dieser Gemeinde können sich hier hinstellen, euch Woche für Woche Gottes Wort predigen. Und das ist unsere Aufgabe und wir tun es gern von Herzen. Aber die Verantwortung für dein geistliches Wachstum hat niemand anderes als du selbst. Meine Aufgabe ist es nur, Gottes Wort zu verkünden. Deine Aufgabe ist, Schritte zu gehen. Und die nimmt dir niemand. Ja? Und ich rede hier immer noch nicht über Leistung, sondern über Beziehung. Das erste ist, dass wir lernen, Gottes Wort zu lesen. Und darauf hören, uns davon prägen zu lassen. Tu das. Das zweite ist, dass wir beginnen zu beten und Gott zu fragen, was möchtest du, dass ich heute tue? Wie möchtest du mich prägen? Lest so Bibel. Was möchtest du mir sagen? Und dann tut es. Das ist das Dritte. Setzt es um. Denn geistliche Reife ist nicht das, was du weißt, sondern das, was du lebst. Das, was du umsetzt in deinem Leben. Das lässt dich reifen. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, diese Zeit nach diesen anderthalb Jahren Corona, und wir sind wahrscheinlich noch nicht durch, aber nach dieser Dürrezeit, die viele im Glauben erlebt haben, die Sommerferien zu nutzen als eine Zeit des Wachstums. Ihr habt am Anfang vermutlich alle so einen Zettel gekriegt hier. Ja? Nehmt den mit nach Hause, da findet ihr Folgendes drauf. Reboot Devotion steht da drauf, das ist das Thema unserer Sommerfreizeit. Wir fahren heute Nacht mit den Jugendlichen auf Sommerfreizeit. Und wir werden da das Lukas-Evangelium durcharbeiten. Das Lukas-Evangelium beschreibt wie kein anderes Evangelium die Hingabe-Liebe Gottes, die sich in Jesus zeigt und wie Jesus seinen Jüngern beibringt, voller Liebe zu leben. Und wie wir das heute auch noch tun können. Und das Material, was wir dafür entwickelt haben und was wir auf der Sommerfreizeit durcharbeiten, das haben wir auf die Homepage gestellt. Hinten auf dem Flyer ist ein QR-Code und ein Link. Da könnt ihr das kostenlos runterladen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr nicht wisst, was ihr lesen sollt in den Sommerferien in der Bibel, dann benutzt gerne das Material, um Jesus ganz neu mit seiner ganzen Liebe im Lukas-Evangelium zu begegnen. Aber fragt euch auch immer, was heißt das für mein Glauben? Wie kann ich das leben, was ich hier lese? Und vielleicht werdet ihr erleben, wie Gott euch wachsen und reifen lässt und euch einen Glauben schenkt, der auch in den Herausforderungen des Lebens stabil ist und für andere zu einem Segen wird. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen. Ich möchte am Ende noch für euch und unsere Gemeinde beten. Jesus, du bist ein Gott der Prozesse und ein Gott des Segens, ein Gott des Wachstums und Gedeihens. Und du willst auch uns wachsen lassen. Und wir wollen dir ganz neu am Anfang dieser Sommerferien unser Herz hingeben. Und ich bitte, Jesus, benutzt diese Zeit der Ferien, wo viele von uns mehr Zeit haben als sonst, um uns wachsen zu lassen in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu dir. Schenk uns neu eine Liebe zu deinem Wort und lass uns erleben, wie du durch dein Wort zu uns sprichst und unser Leben nach und nach veränderst und zu unserem Glauben wachsen und reifen lässt. Denn so hast du es gedacht, so ist es normal. Und die ganze Schöpfung singt davon ein großes Lied, um uns an dich und das Wachstum zu erinnern, das du schenken willst. Jesus, und für diejenigen von uns, die jetzt schon sagen können, dass sie weniger Zeit haben in den Sommerferien, dass er gar nicht mehr Zeit ist, dann möchte ich dich bitten, dass du uns die Kraft gibst, Prioritäten zu setzen für die eine Priorität, die du in unserem Leben einnehmen sollst. Herr Jesus, komm du ganz neu auf eine frische Art und Weise in unserem Leben und lass uns in unserer Beziehung zu dir wachsen und reifen und ein Segen für andere werden. Amen.